Leider sind wir heute mit den neuen Medien im Kreissaal sehr, sehr, sehr stark konfrontiert. Viele Männer oder nächste Begleitpersonen legen das Handy nicht mehr aus der Hand und eigentlich tun die mehr mit Internet surfen und kommunizieren und Geburtsfortschritte dokumentieren an irgendwen, und es ist wenig direkter Kontakt so möglich mit der Frau, und wir überlegen jetzt immer schon, wie wir Handy aus dem Kreissaal bringen. Also es kommen schon manchmal so Kommentare rüber, die nicht passend sind in der Situation, aber da ist die eine Hebamme empfindlicher wie die andere, und die Frauen und die Familien insgesamt muss man sie dann immer auch auf die Sprache, was die für überhaupt für Sprachform sprechen, eingehen, und ich schreite schon immer ein, ich konfrontiere dann eigentlich recht tollkühn, und die Männer fürchten sie dann auch manchmal, und dann ist wieder Ruhe.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück bei den Gebrüdern Planlos, heute 15. Folge.
Richtig.
Wir sind heute in Niederösterreich, im schönen Stetten. Am Sonntag sind da Weintage, nur falls es jemanden interessiert. Wir sind aber nicht zum Weintrinken da, sondern zu Besuch bei der Sabine Brandstätter. Die Sabine ist Hebamme.
Richtig, wir haben uns sagen lassen von unseren Hörerinnen und Hörern, vor allem von den Hörerinnen, dass da viele werdende Mütter, viele Frauen in dem Alter, wo sie schon langsam drüber nachdenken, gibt. Da haben wir uns gedacht, das wäre doch mal ein Anlass, um mit einer Hebamme zu plaudern.
Alles klar, das heißt, legen wir mal einfach los. Sabine, hallo.
Hallo.
Danke für die Einladung, da bin ich daheim, in einem super schönen Haus.
Gerne.
Du hast halt schon einen Termin gehabt.
Zwei
sogar. Mhm. Aber keine Geburt.
Nein, weil ich an und für sich Geburten nur im Krankenhaus betreue. Also Vorbereitung und Nachbetreuung ist zu Hause bei den Frauen, aber die Geburten sind ausschließlich im Angestelltenverhältnis bei mir in Korneuburg.
Viele Menschen denken bei Hebamme eigentlich ja fast nur an den Kreissaal. Aber wir wissen jetzt auch von unserer Schwester, dass dann doch ein bisschen mehr ist. Kannst du mal kurz umreißen, so was, ab wann begleitest du eine werdende Mutter und bis wann?
Okay, das ist wirklich weit bei Hebammen. Grundsätzlich habe ich auch in der Ausbildung gearbeitet, in Krems an der Uni, an der FH, zum Unterrichten. Und da beginnt eigentlich auch der Beruf der Hebamme, weil wir auch viele unterrichtende Hebammen haben. Und sonst ist es so, dass meistens die Frühschwangerschaft wir als Hebammen noch nicht abdecken, aber jetzt ist ein Mutter-Kind-Pass-Gespräch, gibt es. Das ist in der 18. bis 22. Woche, und dort werden wir angerufen und wir machen so ein Hebammenberatungsgespräch, und das ist so der Erstkontakt. Nachdem ist es eigentlich so, dass wir von dort weg immer die Frauen begleiten, selbstverständlich dann im Kreissaal. Und dann ganz, ganz viel in der Nachsorge. Das heißt eigentlich die Nachsorge, die Frauen bleiben 3-5 Tage im Spital, und dann betreuen wir sie circa 8 Wochen nachher und nach, begleiten Stillen, Gewicht und Frauenthemen. Und das ist eigentlich unsere Haupttätigkeit. Aber es gibt auch Familienhebammen, die ein Jahr später die Frauen betreuen, wenn soziale Bedingungen für die Frauen einen Anlass geben, dass man sie als Familienhebamme betreut. Wir tun nebenbei auch viele Kurse anbieten. Das eine sind die ganzen schwangeren Geburtsvorbereitungsthemen. Jede Hebamme von uns haben Yoga-Ausbildungen oder Pilates oder Akupunktur, Homöopathie, Kräuterkunde. Dort haben wir immer Anschluss mit den Frauen und im Wochenbett mit Rückbildungsgymnastik oder Babymassage oder in diesen Themen. Also es ist schon sehr, sehr vielschichtig und drum auch spannend.
Wie lange ist es denn schon spannend für dich? Also wie lange machst du das schon?
Jetzt muss ich schnell überlegen. Ich habe die Ausbildung gemacht Ui, das ist 95 bis 99. Das war damals nur in Linz in einer Hebammenakademie. Das ist die erste dreijährige Ausbildung gewesen bei uns Hebammen. Vorher waren es immer 2 Jahre und bei uns war es dann schon 3 Jahre und seitdem also 20 Jahre.
Kannst du überschlagen, wie viele Geburten du da schon erlebt hast, begleitet hast?
Echt viele, weil ich im Schwerpunktkrankenhaus in Linz erst war, dann in Feldkirch, in Vorarlberg, dort war ich immer ausschließlich im Kreißsaal und da waren es schon so in jedem Dienst 2, 3, 4. Später in der Ausbildungszeit, wo ich eben die Hebammen im Kreißsaal begleitet habe, war ich nur nicht mehr aktiv, sondern passiv. Und jetzt die letzten 15 Jahre bin ich in Korneuburg und dort ist es schwer zu zählen, weil wir dort eine ganzheitliche Geburtshilfe haben. Also da sind wir einmal im Kreißsaal eingesetzt, einmal im Wochenbett. Also Zahl kann ich nicht nennen, aber kontinuierlich die 20 Jahre immer mehr. Dazwischen war ich eben beim Bundesheer in Albanien. Da war die erste Hebamme, die von nach dem Krieg wieder im Einsatz war. Das war 1999, ganz am Anfang. Und da waren eigentlich die ersten Startergeburten und das waren in Albanien 15. Und das war ganz, ganz toll, weil das war das erste Feldspital wieder installiert vom Bundesheer. Mhm. Und das waren eigentlich so die aufregendsten, neben natürlich dann eh wie jede Geburt aufregend ist. Zahl gibt es keine, aber ich war immer in der aktiven Geburtshilfe tätig, schon sicher über 1000.
Warum wird man denn, wie kommt man auf die Idee, Hebamme zu werden?
Bei mir ist es in die Geburtswiege gelegt worden, weil ich bin aus dem Mühviertel, ganz tief im Mühviertel, bei uns war Hausgeburt in die 70er Jahre, ich bin 72 geboren, noch ganz üblich. Und dort war es so, dass die Dorfhebamme war diejenige, die was die letzte Geburt bei mir und bei meiner Cousine gemacht hat. Und die hat dann immer gesagt, und eine von euch beiden wird Hebamme. Und ich war eigentlich Behindertenpädagogin in Diakoniewerk vorher, weil es ein Internat war und in ein Internat wollte ich nicht gehen. Und die erste Möglichkeit war dann eben 95, 96 und dort bin ich dann dem schweren Ruf der Dorfhebamme gefolgt und das habe ich eh nie bereut eigentlich. Also es ist eh eine gute Entscheidung von meiner Hebamme gewesen.
Wenn man so viele Geburten und so viele werdende Mütter schon begleitet hat, schafft man es dann immer noch jedes Einzelne wieder als quasi was Neues, was Individuelles zu sehen?
Ja, schafft man, weil es einfach nie irgendwas Vergleichbares gibt. Jede Geburt ist immer anders, weil die ganze Situation, wie die Frauen sind, wie die Väter dazu sind oder die Begleitpersonen, wie die Geburt an und für sich zu betreuen ist, man schafft es und es ist wirklich so, dass jede Geburt immer wieder uns aufs Neue herausfordert, immer wieder was Neues ist. Und es kommt auch wirklich jedes Mal ein anderes Putzi auf die Welt. Und das sehen wir auch so. Also das sieht man, wenn es rauskommt, welcher Mensch da auf die Welt kommt. Und in dem ganzen Umfeld ist dieser Moment der, der das Aushalten schafft, dass man lang Hebamme bleibt. Also ja, es ist schon so, dass es immer faszinierend bleibt. Man kriegt schon Routine in den Handlungsschritten, man wird schneller, man wird kompetenter, wie man was macht, aber trotzdem bleibt es immer ein ganz individueller Prozess. Es lässt es nicht zu, dass wir da schlampig werden oder Routine reinbringen. Das schaffen wir gar nicht.
Was du es eh gerade angesprochen hast, was sind die, jetzt einmal noch einen Schritt zurück vielleicht, um das Ganze zu verbildlichen, was sind die Handlungsschritte, die du im Kreißsaal jetzt als Hebamme?
Im Grunde genommen, wir begleiten die Frauen zur Geburt, wir unterstützen sie dort, wo sie uns braucht, das heißt Bewegungsschritte der Frau zu betreuen und aber immer parallel auch dem Herzputz ist. Das heißt, im Kreißsaal geht es um Hören von Herztönen, mhm, Wahrnehmen von dem, wie es im Baby wahrscheinlich geht über Fruchtwasser. Wir schauen aber auch natürlich auf die ganzen gesundheitlichen Aspekte. Wir messen Blutdruck, wir tun Temperatur kontrollieren, wir tun die Bäuche anschauen, wir schauen den Körperbau der Frau an, wir beobachten, welche Laborwerte mit sich zu bringen hat. Jede Frau braucht dann Venenzugang, damit es sicher rund um die Geburt ist im Spital. Und wir untersuchen auch vaginal, das heißt, wir schauen dort, wie der Geburtsfortschritt ist. Und in diesen, wenn dann Muttermundsbefunde rauskommen, dann sagen wir, es ist jetzt gut, geh spazieren, geh duschen, geh jetzt in die Knie-Ellbogenlage, leg dich auf die Seite, versuch noch zu schlafen, helfen mir in den ganzen Atmungsprozessen. Und dann natürlich ist es eine hohe Motivationsarbeit durchzuhalten. Und Bedarfsfall, und das ist es so, dass wir dann auch zu Schmerzmedikationen greifen und sie dort wieder unterstützen und begleiten. Und das ist so vor der Geburt. Mhm. Daneben haben wir die Männer auch, die wir dann bei Laune halten, oder die anderen Bezugspersonen, die schon manchmal recht ungeduldig sind. Wir wollen alle abschirmen. Wir schirmen draußen die Besucher schon vorher ab. Wir geben allen zu essen, zu trinken. Mhm. Wir putzen. Wir putzen viel. Und viel Aufschlichtarbeit ist es auch im Kreißsaal. Und dann rund um die Geburt ist es so, dass wir selbstständige Tätigkeiten haben und nur ein Arzt zukommen lassen, wenn irgendwas nicht im Gesunden ist. Und dann begleiten wir die Geburt, und dann, wenn das Baby da ist, dann ist es eigentlich so, dass wir wieder die Versorgung von Mutter und Kind unterstützen. Wir stellen fest, das Baby gesund, ist es vital, und dann geht es eigentlich um die Versorgung der Darmverletzungen oder Geburtsverletzungen und aber auch Blutungsbeobachtung, und dann geht es um die schönen Prozesse von Bonding, der ersten Hautkontakt fördern und stillen. Und das ist dann noch so 2 bis 3 Stunden nach der Geburt. Dann gehen wir mit den Frauen duschen, dann müssen wir sehr viel dokumentieren, mhm, und schreiben, mitschreiben, und dann ist eine Geburt eigentlich betreut.
Mhm. Du hast jetzt die Männer respektive die anderen Begleiter angesprochen. Also für uns aus Männersicht, was rätst du denen, wenn jetzt wirklich der Mann zur Geburt mitkommt? Was sollen die machen, was sollen die nicht machen? Haust du Leute auch raus, wenn es dann irgendwie zu ungeduldig sind oder was?
Grundsätzlich ist es schon immer vom Vorteil, und das raten wir in diesen Hebammenberatungsgesprächen, dass die Männer auch einen Geburtsvorbereitungskurs mitmachen sollen oder sie mit der Schwangerschaft auseinandersetzen. Weil das ist so der Start zur Geburt und zur Begleitung der Frau. Mir sind die Männer im Kreißsaal wichtig. Ich finde es, oder die anstehende nächste Begleitperson, weil die gibt der Frau Heimat und gibt der Frau Raum und auch einen Kommunikationspartner für manches und auch manchmal für unser Sprachrohr. Und darum respektiere ich es schon sehr. Wichtig ist nur, dass die Männer uns arbeiten lassen, und die meisten tun's. Wir empfehlen den Männern, dass sie eigentlich eher im Kopfbereich mit der Frau kommunizieren und nicht zu viel neugierige Nase mitspielen, weil auch die Intimsphäre der Frau ist in der Zeit auch gegenüber dem Partner meines Erachtens zu wahren. Und das ist so das Wichtigste. Leider sind wir heute mit den neuen Medien im Kreißsaal sehr, sehr, sehr stark konfrontiert. Viele Männer oder nächste Begleitpersonen legen das Handy nicht mehr aus der Hand, und eigentlich tun die mehr mit Internet surfen und kommunizieren und Geburtsfortschritte dokumentieren an irgendwen, und es ist wenig direkter Kontakt so möglich mit der Frau, und wir überlegen jetzt immer schon, wie wir Handy aus dem Kreißsaal bringen. Es ist sowas zum Ablenken, damit die eigentlich nicht mehr wirklich bei der Geburt sind. Es wird von Jahr zu Jahr intensiver und auch nach der Geburt ist eigentlich das Schauen vom Putzi und dort begleiten weniger wie das, dass man gleich mit dem Handy wieder 1000 Fotos schießt. Das tut uns oder mir besonders leid und wir wissen oder ich weiß noch nicht, wie wir es ihnen lernen können, dass sie das Handy ablegen und bei der Frau sind und das tun in diesen Stunden, was die Frau braucht. Wasser, streicheln, halten, wieder streicheln, Handtuch geben und so weiter. Spazieren gehen und wir sind sehr gefordert, was jetzt Handy anbelangt.
Erstaunlich.
Hat schon mal wer eine Geburt quasi per Facebook Live gestreamt oder das wollen?
Nein. Also so intensiv ist es nicht. Das hat schon, das ist aber Jahre her, der ist Filmemacher gewesen, der wollte die Geburt mitfilmen. Dort hat man die Rechte eingeholt, dass wir drauf sein dürfen. Aber mitgefilmt wird überhaupt nicht. Also auch nicht so fotografiert direkt bei der Geburt. Das lassen wir eigentlich nicht zu. Das ist zu intim und das wollen wir überhaupt nicht im Krankenhaus. Das geht manchmal bei Hausgeburten, aber das ist so intim. Ich betreue nur Frauen, wo die Intimität gewahrt wird. Für mich kommt das überhaupt nicht in Frage.
Was ist denn für dich so der schönste Moment bei so einer Geburt?
Der schönste Moment ist sicher der, wo die Frau es zulässt, dass das Baby kommen kann. Also das ist unmittelbar vor dem Zeitpunkt, wo man merkt, jetzt geht es wirklich um Geburt, um Gebären und um die Wirklichkeit, dass das Baby kommt. Und der Moment ist der schönste für mich.
Was gibt es Fehler, vor denen du Paare bei der Vorbereitung warnst und die sie dann trotzdem machen?
Es gibt keine Fehler bei einer Geburt, weil es ist so, wie wir jedes Mal wieder überrascht sind. Also so kann man immer nur leben und kann man es immer nur gut machen. Und eigentlich machen es die Frauen und die Paare wirklich gut. In der Vorbereitung kann man schon einiges besser machen. Das ist einfach das, wie wir uns ernähren und wie wir uns bewegen und wie wir uns mit dem Thema Medien im Internet immer lesen, wer ist gut, wer ist besser, was kann ich tun. Da kann man schon einiges besser machen, aber ansonsten bei der Geburt selber gibt es keine Fehler. Das ist einfach ein Handeln, wo jeder ausgeliefert ist und wo jeder eigentlich das Beste probiert und macht und durchhält und kennenlernt und das ist Gebären. Dort gibt es keinen Ansatz, wo eine Frau oder ein Paar es besser machen könnte. Nur im Vorfeld kann man schon viel Gutes tun, wenn man weniger Süßigkeiten isst, weniger Süßes trinkt und auf die Ernährung achtet und dass man schaut, dass man sie in Bewegung hält. Und das ist der Ansatz, wo man schon was falsch machen kann.
Also es kommt ganz stark auf die Hebamme an, wenn es dann um die Geburt geht. Was braucht es denn, um eine gute Hebamme zu sein? Also was würdest du sagen aus deiner langjährigen Erfahrung und auch aus deiner Ausbildnerinnen-Erfahrung? Was braucht es denn, damit man eine gute Hebamme ist? Oder?
Eine gute Hebamme ist man dann, glaube ich, wenn man es schafft, dass man sie auf dieses Paar einlässt. Also, dass man an und für sich zwei Komponenten gut abdeckt. Das ist einfach die medizinische Kompetenz, dass man weiß, wo sind die medizinischen Grenzen. Das ist der wichtigste Teil meines Erachtens, was eine gute Hebamme ausmacht, dass man sie dort nicht besonders über die Grenzen traut, sondern ganz klar bleibt, was Medizin anbelangt. Aber die andere Seite ist schon diese Empathie, dieses Einlassen auf die Situation und zu erkennen, was die Frau braucht, ob sie eher eine strenge Linie braucht oder dass man mit ihr mitatmet oder dass man sie mit ihr ins volle Verständnis geht. Grundsätzlich braucht es eine gute Hebamme, die authentisch ist, die so ist, wie sie ist und das andere dann mit hineinnimmt. Ich glaube, dann ist man gute Hebamme.
Muss man die Geburt selbst erlebt haben?
Nein. Also es ist überhaupt wie bei keinem anderen Beruf gibt es die Erfordernis, dass man selber geboren hat, um Hebamme zu sein, war aber bis 18. 19. Jahrhundert oder sogar nur drüber hinaus, war es eine Grundvoraussetzung. Zeit ist mir jetzt nicht mehr, weiß ich nicht mehr, aber war ganz Thema, wenn es nicht über ins 20. 19. Ende 19. Anfang des 20. Jahrhunderts hinein war, dass man geboren haben muss, um Hebamme zu werden. Wir werden es immer gefragt, ob wir Kinder haben oder nicht, weil sie da meinen, wenn man es selber erfahren hat, ist man eine andere Hebamme. Ich glaube es nicht. Es ist für sich selber, für mich waren meine Geburten meiner Kinder natürlich von der Seite der Frau und auch Seiten der Hebamme total spannend, aber ich habe mich beruflich nicht verändert. Und ich glaube auch nicht, dass es wichtig ist.
Wie stehst du als Hebamme zum Thema Kaiserschnitt? Weil es ist, glaube ich, statistisch schon recht eindeutig, dass es mehr und mehr und mehr gibt.
Kaiserschnitte haben wir 30% in Österreich durchschnittlich, Bundesland und abhängig. Und abhängig in Wien ist schon AKH. Aber sonst sind wir so bei den 30%. Und ich glaube, dass es doch zu viel ist. Wir haben zu meinen Beginnzeiten so 10%, 10, 12, 13% gehabt, ist rasant gestiegen, aber es hat was mit unserer gesellschaftlichen Entwicklung zu tun und so stimmt die Kaiserschnittrate wieder. Es ist, Kaiserschnitt ist unser großer Segen, damit viele Mütter, viele Kinder gesund bleiben können und somit bin ich eher neutral dem Kaiserschnitt gegenüber eingestellt. Ich befürworte keinen Kaiserschnitt, der zu viel gemacht wird, aber ich bin großzügig in meinen Bewertungen, wenn es um eine Notwendigkeit geht. Also ich bin super froh, dass wir ihn haben. Er wird mitunter zu leichtfertig verordnet, aber da können wir immer nur als Einzelne oder ich in der Betreuung als Einzelne mitwirken und würden mir nie trauen, ein Urteil über eine Entscheidung zu wagen. Also ich bin froh, dass wir ihn haben. Und auch so, wie wir ihn jetzt haben. Wir haben jetzt eine Methode entwickelt, wo Mutter und Kind super rasch wieder zusammen sein können, wo die Frauen von den Schmerzen gut umgehen können und frühes Stillen möglich ist. Also von diesen Interventionsschritten ist der Kaiserschnitt sehr toll, aber schon oft ein bisschen zu leichtfertig.
Weiß man da schon von Arzt zu Arzt quasi, der wird ihn jetzt eher vorschlagen oder eher dazu drängen und der andere vielleicht eher weniger?
Die Ärzte sind der eine Teil, der größte Teil sind die Frauen selber. Okay. Die Ärzte tun vielleicht ein bisschen leichtfertiger handeln, aber der Ausdruck kommt schon sehr viel von den Frauen selber. Aus ihrer Geschichte heraus, aus ihrer Motivation heraus. Aber natürlich auch gibt es in privaten Spitälern-Bereichen Geburtshelfer und Geburtshelferinnen, die noch was erledigen möchten. Und dann macht man leichter einen Kaiserschnitt. Aber trotzdem ziehen wir jetzt die letzten Jahre auf die 30% Kaiserschnittrate und da bewegen wir uns jetzt schon eine Weile immer am selben Stand und das ist zumindest nicht schlimmer geworden. Und man kann immer nur selber für sich beurteilen, was besser ist, und dort soll man sie hinlenken. Und ein Kaiserschnitt ist eine Operation, und darum ist es nicht das Erleben einer normalen Geburt oder einer vaginalen Geburt, und immer vaginale Geburt ist anzustreben, wenn es irgendwie möglich ist. Kann man wieder nur in der Vorbereitung und in der frühen Vorbereitung die Frauen motivieren, und dann gelingt es auch ganz oft.
Stichwort Geburtshelferin, Geburtshelfer. Mhm. Gibt es männliche Hebammen?
Ja, gibt sie. Also ganz wenige. Es ist so, dass an und für sich einer ist in Krems in der FH, der es unterrichtet, und einer ist jetzt in Wien ausgebildet worden, bin überfragt, aber ich glaube, er ist schon fertig. Mhm. Weiß aber überhaupt nicht, wo er arbeitet. Er ist von DM gehypt worden, war dort in der Werbung. Und wird zu unheimlich vielen Diskussionen eingeladen. Also er ist schon ein Sonderobjekt. Und es gibt einen, der ist aus Mexiko, der hätte dort die traditionelle Hebammen-Tradition gelernt und hat aber, glaube ich, noch nicht nostrifiziert. Mhm. Und sonst weiß ich jetzt in Österreich keinen, außer die drei, und zwei praktizieren. Und weiß jetzt auch nicht, ob wieder einer sie das in der Frauenwelt sie beworben hat. Ich habe keine Ahnung. In Krems definitiv nicht jetzt. Wien weiß ich nicht. Und in den anderen Bundesländern keine Ahnung.
Es gibt ja diesen magischen Effekt, dass jede Mutter ihr Kind unglaublich schön und lieb findet. Jetzt du als sie ein bisschen, manche Neugeborene sind wirklich Kobolde. Das muss man ja ganz objektiv müssen wir das also sagen, aber wie siehst denn du das?
Die Liebe macht's, die Hormone. Also bei der Geburt und rund um die Geburt ist Oxytocin, das ist das Hormon der Liebe. Die Kinder schauen die Mütter in den Augen und die Väter dann eigentlich in zweiter Linie, und dort entsteht Verliebtheit. Und jeder weiß, wie verliebt ist. Es ist wunderschön und jeder ist dann wunderschön. Und so ist es mit dem, jede Mutter findet ihr Kind am schönsten. Verfliegen die Hormone noch ein paar Tage oder ein paar Wochen, und man blickt zwar schon immer noch mit dem Hormon hin, kann kommen manche schon drauf, dass es ein Storchen bis da hat, dass es jetzt Wimmerl kriegt, dass es vielleicht doch das eine oder andere natürliche Phänomen hat, und am Anfang ist es einfach die Liebe, Gott sei Dank, und die immer muss das die Mama das Kind am schönsten finden, weil es dann beschützt sie immer ihr Kind. Also es ist auch so ein ganz, ganz altes Muster von Säugetieren, wo meine gehören. Aber es ist gut so. Wir schauen manchmal dann schon ein bisschen belächelnd hin, weil wenn manche Kinder wirklich rechte Strubi-Peter sind und es so schön sind, finden wir es dann auch manchmal echt toll, dass Hormone so gut wirken können.
Da anknüpfend, wenn es darum geht, dass Mütter sagen, sie würden gerne nicht in einem sterilen Krankenhaus-OP auf einer, wie sagt man, Kreißsaal,
ja,
in einem Kreißsaal gebären, sondern das in einer vertrauten Umgebung machen, also sprich Hausgeburt. Mhm. Was sagst du dann? Also was ist da denn deine Empfehlung?
Super. Also wenn es gibt ja dazwischen die Geburtshäuser, und Hausgeburten sind rar. Hausgeburtshebammen sind am Land auch rar. In Wien ist die meiste Hausgeburtsrate, weil auch dort viele Hausgeburtshebammen sind. Aber wenn eine Frau eine Hausgeburt möchte, auf jeden Fall bestärken. Also es ist mitunter sicher das schönste Erlebnis daheim, und mit einer Hebamme, die ihres Vertrauens eine Hausgeburt, das ist ganz, ganz toll. Und jetzt ist es auch so, dass man immer in einem Spital anmelden kann und eine Hausgeburt macht, und wenn was auftritt, dann geht man ins Spital. Die zweite tolle Variante ist die ambulante Geburt, wo man nur den Kreissaal nutzt quasi und dort halt die Vorteile mit einer privaten Hebamme, die man nicht die Krankenhaushebamme, sondern mit der privaten hingeht und 2-3 Stunden oder 4 Stunden nach der Geburt wieder warm geht. Das ist eher bei uns der Fall.
Gibt es genug Hebammen in Österreich?
Nein. Es ist so, dass wir sind seit längster Tradition ausgebildet nach Bedarf. Man tut immer messen, wir sind rund 2.500 Hebammen in Österreich und jetzt kommt eine große Pensionsflut und jetzt können wir kaum beschulen und belehren und nachliefern. Und das ist so das eine. Und das andere ist, dass jetzt alle Krankenhäuser möchten gern nicht nur die Kreissäle befüllen mit Hebammen, sondern auch im Wochenbett. Und das würden dann die Krankenschwestern, die Kinderkrankenschwestern und normalen Krankenschwestern irgendwie getauscht werden. Und für das gibt es immer noch nicht genug Hebammen. Würde es mehr Hebammen geben, würden auch mehr in Beratungsstellen arbeiten. Aber jetzt ist in Linz, gibt es so viele Geburten mehr. Die suchen jetzt 40 Hebammen zurzeit. Also ist es schon so, dass es eher zu wenige sind. Kommt da daher, dass viele Hebammen nicht mehr Vollzeit im Beruf stehen, sondern im Teilzeitbereich. Und das nimmt dann auch wieder von zu wenig und eigentlich Bedarf wert hoch.
Wie anstrengend ist es denn, die Geburt für die Hebamme?
Da muss ich direkt schlucken. Unterschiedlich, aber durch diese tragende Rolle, also dass wir immer das Gefühl und auch so arbeiten wollen, dass die Frau die Geburt hat und wir sie wirklich nur von hinten begleiten, sind wir so das Netz, das ist das eine. Daneben ist es wichtig, dass wir es schaffen, mit dem Arzt und gut durch die Runden zu kommen. Das ist das andere. Das andere ist, dass es körperlich zeitweise kaum zu ertragen ist, wie anstrengend es ist, weil wir gehen jede Position mit, wir halten die Füße, wir stützen, wir begleiten, wir sind am Boden, sind irgendwo in den Tüchern, sind irgendwo und von dem her ist es körperlich, wird es unterschätzt, wie anstrengend unser Beruf ist, auch für die Hände und von dem her würde ich sagen, dass Hebamme der Beruf unendlich zehrend ist, auch für das, dass wir die psychologischen Beratungsanstellen sind. Wir müssen uns manchmal wirklich viel gefallen lassen unter den Geburten, wenn die Frauen grantig werden, die Männer grantig werden, dass es nicht so abgeht, wie sie es vorstellen. Und daneben immer den Hormonschwankungen der Frauen sind wir ausgeliefert. Also ich glaube, dass es ein sehr multi anstrengender Beruf ist und macht es auch lebendig. Es ist die Anstrengung, ist auch ein Stück unseres Berufes, aber wir müssen schon herholen in großen, großen Bereichen. Wir schützen viel, wir begleiten viel und wir tragen viel.
Was war denn deine längste Geburt?
Das glaubt die meiner Tochter. Ansonsten gehe ich außer Dienst. Also wir unterliegen den Dienstzeiten und wir gehen spätestens noch 13 Stunden außer Dienst. Also wir haben 12 Stunden Dienste in der Regel. Und wenn es was ist, dann bleiben wir noch die 13 Stunden und dann müssen wir nach Hause. Und das ist dann wirklich gut.
Und was machst du dann? Was machst du für dich dann nach so einem super anstrengenden Job? Was machst du zum Ausgleich? Jetzt ganz persönlich gefragt?
Ganz persönlich gefragt, das ist lustig, weil wenn man Mutter ist von zwei Kindern, dann kommt man heim, man macht Hausübungen und kocht und lebt weiter und manchmal geht man einfach ins Bett. Also es ist so, dass es, das kann man schon alles, durch das, dass es Turnusdienste sind, haben wir dann doch viel Räume, dass man wieder Luft kriegt und ich bin Teilzeit angestellt und mache dann zum Vergnügen die Nachsorgen, weil die sind so familiär und eigentlich immer total schön und sonst gehe ich in den Garten und kümmere mich um Kräuter und um das alte Hebammenwissen.
Es gibt ja wahrscheinlich durch die Pränataldiagnostik jetzt nicht mehr viele Überraschungen bei der Geburt. Aber was ist, wenn du wirklich das Kind in Empfang nimmst und gleich merkst, irgendwas passt da nicht gesundheitlich?
Das ist immer dann der Moment, mit dem man immer rechnen muss, weil einfach auch Pränataldiagnostik nur einen Teil sichtbar macht. Und es ist der erste Moment, wo es alles passt, da atmen wir auf. Und wenn es nicht passt, dann handeln wir schnell und unverzüglich, wenn es notwendig wird, mit Reanimation. Und wenn es um Beeinträchtigungen geht, die was wie Lippenkiefer, Gaumenspalte, die jetzt nicht besonders rasche Behandlung braucht, dann sind die mütterlichen Hormone die die Mutter und das Kind schützen und begleiten. Und wir schauen uns miteinander gleich die Putzes an, wir reden, wir schauen und es ist an und für sich dasselbe, wie bei jeder Geburt und die Liebe trägt.
Du hast es vorher schon kurz angesprochen gehabt, von wegen der Schmerzen und da auch mit alternativen Methoden zu helfen den Müttern. Was gibt es denn da im Angebot oder was machst du auch ganz persönlich?
An und für sich sind die wichtigste Schmerzlinderung ist Atmen. Atmen, Atmen, Atmen und durchhalten und immer wieder Bilder mit hineinholen in den Schmerz. Und das lernt man in Geburtsvorbereitungskursen, das lernt man in Büchern, das lernt man, wenn man in Bewegung als Mensch überhaupt ist. Und somit wissen die Frauen es von selber schon. Ich bin, und auch bei der Geburt ist Atmen und Bewegen ist wirklich der Schlüsselpunkt, wo man in die Positionen wechselt, wo es weniger schmerzhaft ist, sind aufrechte Positionen, sind auf dem Ball oder auch das Element Wasser, ob Dusche, Badewanne oder in Form von einem kalten Waschlappen, ist immer Wasser, ist ganz ein tolles Element und für viele Frauen sprechen gut auf Akupunktur an und viele Frauen sprechen auf Bachblüten an und Homöopathie und das sind die randständigen Themen, weil sonst geht es um Schmerzlinderung eigentlich um Berührung auch. Dass man Massagen macht, dass man die Hand hingibt, dass man haltet und begleitet. Das sind so die alternativen Formen, die was wir gut nützen, auch Musik oder Aromatherapie und das ist an und für sich das, was wir alle können und unterschiedlich anwenden, je nach Geburtssituation. Aber das Beste ist einfach atmen. Und mitatmen, dann werden wir auch immer gesund.
Aber gibt es überall die Möglichkeit, weil du sagst, quasi Wanne oder Bad oder Wasser oder Dusche
gibt es ja nicht? Irgendeine Möglichkeit gibt es überall. Also oft nicht direkt im Kreißsaal, manchmal im Zimmer. Aber diese Möglichkeiten, die ich euch jetzt aufzählt habe, gibt es mehr oder weniger immer. Und immer wird es unterschiedlich genutzt. Genau.
Ja. Was mich noch interessieren würde, es gibt ja, also ich habe unlängst auf Twitter ganz einen fürchterlichen Feed gelesen, wo offensichtlich eine Hebamme beschreibt, was sie dann so für Kommentare hört von Männern und Müttern unmittelbar nach der Geburt. Also wirklich erschreckende Sachen, so wie unmittelbar nach der Geburt gleich, wann kann ich wieder Sex haben mit meiner Frau oder...
Das ist ja nicht fürchterlich.
Bitte wieder besonders eng zunähen. Und solche wirklich wüden Sachen. Hast du diese Erfahrungen auch?
Weniger. Also es kommen schon manchmal so Kommentare rüber, die nicht passend sind in der Situation. Aber da ist die eine Hebamme empfindlicher wie die andere und die Frauen und die Familien insgesamt muss man sie dann immer auch auf die Sprache, was die für überhaupt für Sprachform sprechen, eingehen. Und wir schreiten schon, ich schreite schon immer ein. Ich konfrontiere dann eigentlich recht tollkühn und die Männer fürchten sie dann auch manchmal und dann ist wieder Ruhe, aber die Gedanken von den Menschen kann man nicht ändern, die sind da und im Geburtsprozess ist Sexualität immer ein Thema und auch bei Männern, die was daneben sitzen und somit muss man die Kommentare mit integrieren und zum Teil schützen. Also mir ist es lieber, sie sprechen es zum Teil aus und man kann darauf reagieren, wie die dunklere Finsternis dahinter. Aber im Grunde genommen ist die gewaltvolle Sprache schon immer natürlich wieder, immer wieder mal ein Thema.
Wirfst du auch Männer dann aus dem Kreißsaal raus, wenn sie es nicht lernen, wenn du einschreitest beim ersten Mal?
Nein, also bei uns, ich habe noch nie einen Mann raushauen müssen, sondern ich habe es ihnen manchmal empfohlen, wenn sie eigentlich zu sensibel für die Geburt werden, wenn sie einer schlecht geworden ist, wenn sie total blass wären, dann sage ich, geh einmal eine Viertelstunde raus. Eigentlich eher dann, dass ich sie schütze oder dass ich ihnen empfehle, dass es für sie jetzt einmal besser ist. Ein paar Minuten Luft holen und die Männer haben wir viel, viel häufiger als andere. Und rausgehaut habe ich überhaupt noch nie einen müssen. Gar nicht. Wir sind froh, dass es Begleitung gibt und die sind meistens, es kriegen die durchschnittlichen Haushalte am 1-2 Kinder und die Männer sind ziemlich kleinlaut bei den Geburten. Also weil es eine kraftvolle Energie ist im Kreißsaal.
Gibt es dann, kannst du einen Trend festmachen, dass mehr oder weniger Männer mit in den Kreißsaal kommen? Über die Jahre?
Über die Jahre ist es so, dass sie eben am Anfang waren es weniger und jetzt ist quasi jeder Mann dabei. Also es ist fast ausschließlich, dass die Männer mit in den Kreißsälen sind. Die wenigsten sitzen nur heraußen und ganz wenige sind abwesend. Also eigentlich ist es so, dass man jetzt davon ausgeht, dass die Männer mit in den Kreißsaal müssen. Und die Entscheidung ist nicht mehr direkt innerfamiliär, sondern gesellschaftlich sehr gepolt und drum auch dieses Schützen, dass man manchmal empfiehlt, dass einer rausgeht, weil es ist garantiert nicht jedermanns Sache.
Ist es so, dass wenn du jetzt eine Geburt erfolgreich begleitet hast und dann natürlich auch schon im Vorfeld natürlich eine Beziehung aufbaust zu der Mutter und zu den Eltern generell, dass die Leute dann, dass eine Beziehung auch noch bestehen bleibt zu dieser Familie nach dem ganzen Prozess?
Zumindest so lang, bis dass man zum zweiten Kind und dritten Kind, jetzt habe ich mich gerade gefreut, weil die habe ich an und für sich kunsttherapeutisch betreut beim Drillingen 2007 und die hat dann 2012 hat sie dann einen gesunden Sohn bei mir gekriegt. Dann haben wir uns zu Weihnachten gehört und zu Ostern gehört. Und jetzt vor einem Monat hat sie noch einmal ein Putzi gekriegt und dann habe ich es noch einmal begleiten dürfen. Also schon so, dann kommen viele Jahre zusammen und mit einigen, wenn man sie trifft, freut man sie sehr, ist die Beziehung enger, aber Freundschaften sind wie überall eher selten, aber schon so, dass wenn man sie trifft, freut man sie und das ist schön.
Hast du noch für angehende Hebammen, weil es ja weniger gibt, noch eins von deinen schönsten Erlebnissen, die du in deiner Laufbahn gehabt hast, so quasi als Teaser.
Also ist für alle jungen Hebammen ist es toll, wenn man einen Beruf haben will, wo man ein Lebtag lang gefordert ist. Wer das möchte, soll Hebamme werden. Und wenn man schon immer Buntheit, Abwechslung und direkt im Leben stehen möchte, dann ist Hebamme sicherlich der beste Beruf, weil man wie bei wenigen sich auch aussuchen kann, wo man arbeiten will. Vorbereitung, Nachbetreuung, in der Geburt selber oder in der Beratung. Also flexibel, schön ist er schon, aber trägt auch seine Hürden. Wer sich dem fordern möchte, ist sicher super. Also es ist schon, die Hebammen, die in Pension gehen, lächeln immer noch, und es ist vor einem Jahr, glaube ich, war es in der Zeitung, dass Hebammen, das sind meistens Frauen oder fast immer, wir gehören zum Ältesten, wir werden am allerältesten aufgrund dessen, weil wir die Energie der Geburt haben und aber auch die Energie des Durchhaltens. Also wer alt werden will als Frau, soll Hebamme werden.
Na gut, liebe Sabine, dann danken wir dir herzlich.
Gern.
Vielen Dank.
Und ja, unseren Hörern, wir sind draufgekommen, wir haben jetzt sehr viel mehr Hörer aus Deutschland plötzlich. Wer auch immer uns da weitergesagt hat, Dankeschön. Und gleich noch einmal weiter sagen, weil wir können noch ein paar mehr verkraften.
Richtig. Grüße nach Hamburg. Ja. Schreibt uns einmal ein paar Kommentare, was euch besonders taugt.
Ja, das wäre cool. kontakt@gebrüderplanlos.at. Ja, AT, liebe deutsche Freunde.
Richtig. Also, wir hören uns wieder in 2 Wochen.
So ist es. Bis dann.
Bis dann. Thank you.